Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms.
Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 135 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. Mai 2023 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit Gesundheitsökonom Jürgen Wasem über sein neues Pflegekonzept.
In den News der Woche spukt das Provisionsverbotsgespenst wieder herum. Die BaFin hat das Merkblatt für Lebensversicherungen vorgelegt. Einige Politikerinnen wollen mehr Geld von Gutverdienern für die GKV und Vermittler erwarten ein schwächeres Biometriegeschäft.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai, Nachhaltigkeit, sprachen wir mit Unternehmensberater Peter Schmidt über Gründung und Ziele des Instituts für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft.
Im Gespräch.
Ein Pflegefall zu werden ist, sauteuer. Die Eigenanteile sind so hoch, dass viele Menschen sie wahrscheinlich gar nicht bezahlen können. Sie könnten damit in die Sozialhilfe abrutschen. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das demnächst ändern. Im Gegenteil. Was also tun? Ein Expertengremium hat im Auftrag des Verbandes der privaten Krankenversicherungen nun ein Konzept vorgelegt, wie man diese Lücke schließen könnte. Wie funktioniert es und welche Rolle spielt die Versicherungsbranche darin? Darüber spreche ich gleich mit dem Vorsitzenden des Expertengremiums, dem Gesundheitsökonom Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen. Hallo Herr Wasem, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Einen schönen guten Tag.
Herr Wasem, Sie gehören einem Expertenrat an, der ein Konzept für eine Pflegezusatzversicherung vorgeschlagen hat. Stellen Sie mir das doch bitte erstmal vor.
Ja, eines der zentralen Probleme in der Absicherung der Pflegekosten ist, dass die Eigenanteile der Patienten in den Pflegeheimen deutlich zunehmen. Die nehmen deswegen deutlich zu, weil die Kosten der Pflegeheime stärker steigen und die Leistungen der Pflegeversicherung nicht nachziehen. Und dann bleibt mehr übrig, was die Bewohner, die Patienten selber tragen müssen. Und das wiederum führt zum Beispiel dazu, dass mehr von denen jetzt in die Sozialhilfe kommen. Und vor allen Dingen dieses Problem wird im Zeitablauf weiter zunehmen, in den kommenden Jahrzehnten zunehmen. Wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben Fachkräfteknappheit in der Pflege, das heißt Pflege wird teurer werden und diese Eigenanteile werden steigen. Und unser Reformvorschlag beschäftigt sich mit dieser Thematik und wir schlagen im Kern eine Pflichtversicherung für die Problematik der Eigenanteile vor, in der die Jungen, im Kern die Jungen, für die künftigen Eigenanteile, wenn sie selber später alt- und pflegebedürftig sind, vorsorgen.
Warum erhöht man nicht einfach den Beitrag für die Pflegeversicherung?
Das ist in der Tat auch eine Alternative, aber die führt dazu, dass noch mehr die heute Jungen für die heute Alten und dann die morgen Jungen für die morgen Alten bezahlen müssen. Und wir haben ohnehin schon Beitragsanstiege in der Kranken-, in der Pflege-, in der Rentenversicherung zu erwarten, wo die Jungen für die Alten bezahlen müssen. Und weil die Beiträge der Alten reichen ja nur zu einem ganz kleinen Teil aus, um tatsächlich ihre eigenen Kosten zu decken. Und unser gemeinsamer Ansatz ist zu sagen, lassen Sie uns diese Umverteilung zwischen Jung und Alt nicht noch weiter ausbauen. Das findet auch seinen Bezug im Koalitionsvertrag. Der Anlass, warum wir gebeten worden sind vom Verband der privaten Krankenkassen, uns so ein halbes Jahr zusammenzusetzen und einen Vorschlag zu erarbeiten, war, dass im Koalitionsvertrag steht, die Regierung will prüfen, was man tun kann. Und da steht drin, dass es unter anderem ein generationengerechter Vorschlag sein soll. Und unsere Überlegung ist, generationengerecht heißt nicht, dass die Jungen weiter noch mehr für die Alten bezahlen sollen.
Damit haben Sie ja im Grunde das System der privaten Krankenversicherung übernommen, oder?
Für diesen konkreten Vorschlag ist das ein Vorschlag, der wie die private Krankenversicherung mit Kapitaldeckung arbeitet. Und es liegt auch nahe, dass die Privaten das anbieten können. Wir haben in unser Gutachten reingeschrieben, dass wir denken, dass man auch den Pflegekassen, also den Sozialversicherungsträgern, die Möglichkeit anbieten sollte, das rechnungsmäßig getrennt ihren eigenen Versicherten anzubieten. Aber es ist, stimmt, das ist ein Vorschlag, der auch von der privaten Krankenversicherung angeboten werden kann, die ja im Übrigen heute für rund 10% der Bevölkerung auch die normale Pflegeversicherung bereits durchführt.
Also Sie hatten in einem anderen Interview auch mal gesagt, dass die Versicherer damit wahrscheinlich gar nicht so hohe Gewinne schreiben. Wer soll denn das dann eigentlich anbieten und warum? Die Versicherer, unter den Versicherern?
Also Gewinne schreiben ist ja nur ein Motiv. Ich denke schon, dass die privaten Krankenversicherer, wenn was sie betrifft, ein Interesse haben zu zeigen, dass sie sowas können und sowas anzubieten. Also tatsächlich eine Zusatzversicherung für die gesamte Bevölkerung, eine Pflichtzusatzversicherung. Ich denke schon, dass das für die grundsätzlich attraktiv ist, zu zeigen, dass sie das können. Ich glaube deswegen auch, dass da ein Wettbewerb intensiver zwischen den Versicherern entstehen wird. Und genau dieser intensive Wettbewerb wird dann auch verhindern, dass da große Überschüsse erzielt werden. Wir haben in unserem Vorschlag, soll das so sein, dass die Kalkulation, was die reine Kostenprämie angeht, also für die Absicherung der Pflegekosten, dass die Gemeinschaft und gemeinsam und einheitlich erfolgt, dass die Daten dafür zusammengeführt werden, dass aber die einzelnen Versicherer frei sind, jeder oder jeder für sich selbstständig die notwendigen Verwaltungskosten drauf zu kalkulieren. Und da bin ich relativ überzeugt davon, dass da ein Wettbewerb über den Preis auch entstehen wird und dass deswegen die Bäume, was die Versicherer angeht, was die Verwaltungskosten angeht, nicht in den Himmel wachsen werden.
Aber Sie sind sicher, dass genügend Versicherer das dann machen und sagen, jo, gute Idee.
Wir gehen darauf. Dafür habe ich überhaupt keinen Zweifel. Wir haben 40 Versicherer. Ich glaube, die Großen werden das auf jeden Fall machen. Und wenn die Großen das machen, werden sich die Kleinen auch überlegen, ob sie dann nicht mitziehen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nicht. Zumal, wenn die Politik tatsächlich den Weg aufgreifen sollte, den wir sagen, wenn sie es rechnerisch getrennt machen, dürfen es auch die Sozialversicherung anbieten. Das wäre ja nochmal ein zusätzlicher Drive, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, unter der Bedingung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Privaten das den Gesetzlichen einfach überlassen.
Auch ohne Gesundheitsprüfung, wie ich gelesen habe?
Ja, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man eine solche Pflichtversicherung einführt, dann muss die sozialverträglich sein. Und zu der Sozialverträglichkeit gehört auch, es sind ja ein paar Sachen, kommen wir vielleicht noch drauf, gehört auf jeden Fall auch zu der Verzicht auf eine Gesundheitsprüfung. Deswegen ist die logische Konsequenz dann allerdings auch, dass wir einen sogenannten Risikoausgleich zwischen den Unternehmen vorsehen. Was auch nichts Neues ist, das gibt es auch schon in der Pflegeversicherung, die die Privatkrankenversicherung heute durchführt, die Vollpflegeversicherung. Und das gibt es auch im sogenannten Basistarif der privaten Krankenversicherung schon. Immer dann, wenn wir den Versicherer hindern, eine Gesundheitsprüfung mit Risikozuschlägen zu machen, müssen wir natürlich verhindern, dass die Versicherer, die dann das Pech haben, die eher kränkeren, die stärker Pflegebedürftigen zu bekommen, einfach weil sie sozusagen die kränkere Klientel sich bei ihnen versichert, die sie sonst mit Gesundheitsprüfung versehen würden und Risikozuschlägen, müssen wir verhindern, dass die darunter leiden. Und deswegen braucht man da einen sogenannten Risikoausgleich. Das ist aber kein Zauberwerk, das gibt es heute schon. Das kann man gut auch einführen.
Die springen dann füreinander sozusagen ein, wenn es mal knapp wird, dann sozusagen bei einem.
Ja, systematisch der die höheren Risiken versichert und deswegen, weil er höhere Risiken versichert, höhere Ausgaben hat, kriegt von dem, der die günstigeren Risiken versichert. Sowas
Jo,
gibt es auch in
okay.
der gesetzlichen Krankenversicherung, da heißt das Risikostrukturausgleich. Ist auch, wir haben ja auch da Riesenunterschied zwischen Kassen, die die Alten und Kranken haben, und solche, die die Jungen und Gesunden haben. Und auch da gibt es so ein System.
Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema dann noch. Ich habe hier gelesen auch, dass der rechnerische Beitrag bei etwa 39 bis 48 € im Monat ungefähr liegen soll, vielleicht auch ein bisschen höher noch. Die FDP würde jetzt wieder sagen, oh, das schadet aber der Wirtschaft.
Ja, im Koalitionsvertrag steht, dass es paritätisch finanziert werden soll. Also es gibt ja, wie gesagt, einen Prüfauftrag, Koalitionsvertrag, und der sieht die Parität vor. Das heißt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer sollen die Hälfte zahlen. Und deswegen haben wir das in unserem Vorschlag auch reingenommen. Es ist richtig, dass das die Arbeitgeber belastet. Wenn es nicht paritätisch wäre, würde es nur die Versicherten belasten, die dafür umso stärker. Auf der anderen Seite, es handelt sich um Aufwendungen, die halt ja real anfallen in Deutschland, und zwar in steigendem Umfang. Wir sind in einer alternden Bevölkerung und es werden eher mehr Leute aus einer Generation im Pflegeheim sein als heute, weil auch die familiären Bindungen abnehmen und so weiter. Das heißt, diese Ressourcenverbräuche finden tatsächlich statt und es muss bezahlt werden.
Ach so, ja klar, das ist wieder das alte Thema. Man darf nicht nur soll sehen, sondern auch haben. Ne? Wir verhindern dann, glaube ich, im Alter, wir verhindern dann Sozialfälle im Alter, oder?
Genau, wir verhindern Sozialfälle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, den 39 oder 42 Euro oder wie auch immer, stehen ja ganz konkrete Leistungsansprüche auch gegenüber. Ja, das ist ja sozusagen spitz gerechnet. Wir wollen eine Versicherung, bei der 90% der Eigenanteile von der Zusatzversicherung übernommen werden. Keine 100%. Wir finden es wichtig, dass es eine kleine Selbstbeteiligung an den Eigenanteilen gibt, damit ein gewisser Anreiz, eher nicht sozusagen das alleruppigste Haus zu nehmen mit den hohen Eigenanteilen besteht. Aber 90% ist die Leistungszusage. Insofern, wie Sie gesagt haben, dem Soll steht auch ein Haben gegenüber.
Es verhindert auch ein bisschen Missbrauch, ne, wenn man so einen Eigenanteil hat, oder?
Genau, man kann zum Beispiel sich die Frage ja stellen, haben die Pflegeeinrichtungen überhaupt noch ein Interesse, die Kosten rechtlich abzugrenzen, wenn es komplett von der Versicherung bezahlt wird. Und da sind die Anreize ganz bestimmt geringer, als wenn 10% Eigenanteil überbleiben.
Haben Sie schon Rückmeldung aus der Versicherungsbranche bekommen?
Noch nicht viel. Die Gespräche stehen auch noch aus. Also ich selber möchte auch mit ein paar Vorständen von Versicherungsunternehmen noch sprechen. Die sind über manches nicht begeistert, zum
Zum
Beispiel über
Beispiel?
die Regulierung, die sie eben angesprochen haben. Aber grundsätzlich sehen die natürlich auch, dass das ein Themenfeld ist, wo sie sich bewähren können. Ich habe auch gemischte Resonanz, wenn ich das sagen darf, von den gesetzlichen Krankenkassen gekriegt. Öffentlich habe ich ja, gibt es ja auch Abwehr. Das ist ja auch durch die Presse gegangen, aber ich habe durchaus auch Zustimmung gehört. Ihr habt da ein wichtiges Thema besetzt. Was ich aus den gesetzlichen zum Teil auch höre, das habe ich auch von Patientenvertretern gehört und anderen Akteuren, ist: Warum habt ihr nur was für den Pflegeheimbereich gemacht? Wir haben doch auch die Probleme im häuslichen Sektor. Das ist sicher richtig, dass wir auch da entstehen keine richtigen Eigenanteile, aber da sind die Leistungen möglicherweise nicht hoch genug. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, wäre der richtige Weg zu sagen, man kann, wenn man will, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir haben jetzt einen Vorschlag für den stationären Bereich gemacht. wenn die Politik sagt, man muss auch was für den häuslichen Bereich machen, dann kann man das sicher überlegen. Da müsste man aber einen anderen Weg gehen, weil da eben nicht so Eigenanteile in dieser Form geschehen, wie wir sie heute haben. Ja, was wir beobachten ist, es gibt Leistungszusagen der Pflegeversicherung im häuslichen Bereich und die Leute schöpfen die aus, Punkt. Da machen die wenigsten, machen mehr und zahlen dann Eigenteile drauf. Das heißt, man müsste dann überlegen, ob man da die Leistungskontingente ausweitet oder so. Aber das müsste man dann versicherungstechnisch anders machen.
Das ist dann nochmal ein neues Thema, ne?
Genau, das wäre dann ein neues Thema. Deswegen haben wir gesagt, wir begrenzen uns jetzt auf einen ganz wichtigen Bereich, nämlich den steigenden Eigenanteil in den bei den Pflegeheimbewohnern. Und dazu unterbreiten wir einen Lösungsvorschlag.
Dann habe ich tatsächlich nur noch eine Frage zu dem schönen Thema Provisionen, was ja jetzt auch anderweitig sehr, sehr stark diskutiert wurde. In Ihrem Konzept ist vorgesehen, dass keine Provisionen für diese Versicherungen gezahlt werden. Wie soll man dann da die Verträge bekommen beziehungsweise sich beraten lassen?
Also die Idee ist, dass gegenüber dem Versicherungsnehmer keine Provisionen in Rechnung gestellt werden dürfen, weil das eine Pflichtversicherung ist, die jeder haben muss. Wir sprachen ja eben schon davon, dass ich denke, dass die Versicherungsunternehmen diese Herausforderung, wenn die Politik den Ball aufgreift, auch aufnehmen werden und ernst nehmen werden. Und ich denke, die verfügen über genügend interne Instrumente, die zu einer Situation führen, in der die Leute eine Versicherung finden.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank, Herr Wasem, für die Einblicke in Ihr Konzept und viel Glück dann für die Zukunft.
Herzlichen Dank, auf Wiederschauen.
Werbung. Die Fahrrad-Vollkasko-Versicherung der Ammerländer Versicherung bietet ihren Kunden umfassenden Schutz gegen Diebstahl, Vandalismus und Totalverlust. Sie können die Versicherung individuell an die Bedürfnisse Ihrer Kunden ausrichten, egal ob für das tägliche Pendeln oder den sportlichen Einsatz. Zusätzlich zum umfangreichsten Leistungspaket beinhaltet der Tarif Excellent Plus auch eine Fahrradunfallversicherung. Informieren Sie sich jetzt unter www.ammerländer-versicherung.de und bieten Sie Ihren Kunden den passenden Schutz für Ihre Fahrräder. Die News der Woche.
Der Vermittlerverband Votum schlug Dienstagabend Alarm. Provisionsverbot für Makler bei der Vermittlung von Lebensversicherungen droht. So der Titel der um kurz nach 19 Uhr versandten Pressemitteilung. Eilig zog der AfW, Bundesverband Finanzdienstleistung, am Mittwoch nach. EU-Kommission ändert Strategie, hieß es dort etwas vorsichtiger.
Hoppla, was ist denn da passiert? Befanden sich die Vermittler nicht bis vor kurzem noch in einem kollektiven Jubeltaumel? Zur Erinnerung, EU-Kommissarin McGuinness erklärte vor knapp 2 Wochen, dass sie von einem vollumfänglichen Provisionsverbot in der Finanzberatung abrücken wolle. Wenngleich sie das nur widerwillig tat und wohl auch nur aufgrund des harschen Gegenwinds der Finanzlobby, der ihr vor allem aus Deutschland entgegenwehte.
Doch mit der Feierlaune ist es schon wieder aus. Das Zittern ist zurück. Denn Merit McGuinness scheint, anders als erwartet, sich nicht so schnell geschlagen zu geben. Denn ihr Gesetzesentwurf zur Retail Investment Strategy, zu Deutsch EU-Kleinanlegerstrategie, hat es in sich, wie der Branchenverband Votum kommentierte. Seit Anfang der Woche studieren Experten den durchgesickerten Entwurf. Und darin hätten sich einige, Zitat, U-Boote versteckt, die einer genauen Analyse bedürften, wie Votum-Vorstand Martin Klein kommentierte.
Zwar bleibt es dabei, dass im Entwurf kein vollständiges Provisionsverbot für den Vertrieb von Finanzanlageprodukten drinsteht. Doch schon jetzt ist klar, insbesondere für Versicherungsmakler könnte es gefährlich werden. Denn der Teufel steckt, wie so oft, im Detail, nämlich auf Seite 89 des EU-Entwurfs. Hier verstecke sich, angeblich recht harmlos, der vorgesehene neue Artikel 30 der IDD, so Klein. Und Zitat, schnell überlesen hat es aber der Artikel 30 Absatz 8 in sich, wie er sagt.
Wir ersparen Ihnen an dieser Stelle den verschachtelten Wortlaut des Textes und springen direkt auf die Quintessenz. Und jetzt halten Sie sich fest, sollte die neue Regelung unverändert umgesetzt werden, könnten Makler für Vermittlungsleistungen in der Sparte Lebensversicherung keine Provision mehr entgegennehmen. Das sieht nicht nur Martin Klein so, sondern auch Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW.
Tatsächlich betrifft es gerade die sogenannten versicherungsbasierten Anlageprodukte, also insbesondere die Fondspolicen. Wirth Klein noch konkreter. BU und Risiko Leben seien hingegen nicht betroffen. Die Brisanz entwickelt sich dadurch, so der Votumvorstand weiter, dass von diesem Provisionsverbot nur Versicherungsmakler betroffen wären, während Ausschließlichkeitsvermittler und Mehrfachagenten weiter Provisionen vereinnahmen dürften.
Wir fassen zusammen, wenn alles so bleibt, würde die EU ein faktisches Provisionsverbot für unabhängige Vermittler von Lebensversicherungsverträgen schaffen. Und das sind in Deutschland vor allem Versicherungsmakler. Norman Wirth vom AfW findet für dieses Vorgehen der Kommission deutliche Worte. Erst komplettes Provisionsverbot, jetzt nur für Versicherungsanlageprodukte und unabhängige Beratung und Vermittlung. Wir halten es für komplett abwegig, dass dieses wettbewerbsverzerrende Vorhaben im Sinne von Verbraucherschutz sein und mit europäischem Recht im Einklang stehen soll. Nun ja, ob es der Branche noch gelingt, das Schlimmste zu verhindern, verfolgen wir selbstverständlich für Sie weiter.
Die Finanzaufsicht BaFin hat es also nun wirklich getan. Sie hat ihr bereits angekündigtes Merkblatt zu Kapitallebensversicherungen veröffentlicht. Vollständig heißt es, Moment, ich muss kurz Luft holen, Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten. Und es soll dafür sorgen, dass die benannten Versicherungen ihren Kunden auch wirklich nützen und Interessenskonflikte im Vertrieb ausbleiben. Wobei das ausdrücklich auch fondsgebundene Produkte mit einschließt. Die Versicherer sollen also einen angemessenen Kundennutzen prüfen und feststellen. Den müssen sie dokumentieren und der BaFin auf Verlangen vorzeigen können.
Okay, und was steht genau drin? Eine ganze Menge, weshalb wir nicht alles wiedergeben können. Es ist aber auch nicht viel Konkretes. Harte Zahlen sucht man vergeblich. Picken wir uns ein paar Einzelheiten mal heraus.
Renditeziele. Um den Kundennutzen prüfen zu können, sollen die Versicherer Renditeziele angeben. Die sollen wiederum zu dem passen, was die Kunden von ihrem Produkt erwarten und was für ein Produkt es überhaupt ist. Wichtig ist auch die Frage, ob das Renditeziel nur nach Kosten oder nach Kosten plus Inflation zu verstehen ist. Dann darf der Versicherer das Renditeziel aber nicht nur ausgeben, sondern muss es grundsätzlich auch erreichen können. Und zwar nicht nur im Optimalszenario, sondern auch mal in einem mittelprächtigen Marktumfeld.
Kosten. Die sollen Versicherer anhand der sogenannten Effektivkosten beziffern und nach der Methode aus der VVG-Informationspflichtenverordnung errechnen. Allerdings bestimmt die BaFin nicht, welche Kosten für Eigenaufwand, Provision und Vertrieb in Ordnung sind und welche nicht. Stattdessen schreibt sie nur, diese Kosten müssen angemessen sein. So, so. Auf jeden Fall sollen Versicherer laut Merkblatt alle Arten von Schindluder nachgehen. Produkte sollen Kunden auch dann schon nützen, wenn diese sich vorzeitig kündigen. Weichen Provisionen zwischen unterschiedlichen Produkten voneinander ab, sollen die Lebensversicherer prüfen, ob auch die Nutzen unterschiedlich sind. Fließt viel Geld aus Investmentfonds als Bestandsprovision, sollen die Versicherer das an anderer Stelle wieder ausgleichen. Viel prüfen, viel einschätzen. Wir werden sehen, wie das dann in der Praxis aussieht.
Die gesetzliche Krankenversicherung, GKV, und soziale Pflegeversicherung stehen beide finanziell enorm unter Druck. SPD und Grüne wollen daher nun die Besserverdienenden in die Pflicht nehmen und stärker belasten. Man müsse über eine deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der GKV diskutieren, sagte SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt gegenüber dem Handelsblatt.
Die Grenze, bis zu der gesetzlich versicherte Beiträge zahlen müssen, liegt derzeit bei rund 4.988 Euro Bruttolohn im Monat. Geht es nach der SPD, würde die Grenze auf das Niveau der Rentenversicherung steigen, also auf 7.100 Euro in den jüngeren Bundesländern bzw. 7.300 in den alten Bundesländern.
In eine ähnliche Kerbe haut Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink. Das würde für die GKV deutliche Mehreinnahmen bedeuten und lediglich Gutverdiener belasten. Weil Bundesfinanzminister Christian Lindner kein Geld bereitstellen will und weil Leistungskürzungen keine Alternative sind, so Schmidt, müsse man eben an die Einnahmen der Sozialversicherungen ran und diese verbessern.
Kontra gibt es sogleich vom Wirtschaftsweisen Martin Werding. Denn der sieht darin eine Bürgerversicherung durch die Hintertür, wie er dem Handelsblatt sagte. Steige die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung, könnten nur noch sehr wenige Arbeitnehmer die GKV verlassen, glaubt er. Die Geschäftsgrundlage der PKV ändere sich dadurch deutlich. Ihr würden neue Mitglieder genommen. Die PKV würde ausbluten, so Werding.
Ohne Biometriegeschäft geht es nicht. Das ist die feste Überzeugung vieler Versicherungsvermittler. Vor allem die selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz SBU, ist ein unverzichtbarer Umsatzgarant. 96% der Vermittler verkaufen die SBU aktuell. Deutlich dahinter folgen Grundfähigkeitsversicherungen mit 47%, Dienstunfähigkeitsversicherungen mit 42% und Dread Disease Policen mit 26%. Das geht aus der Studie AsCompact Award BU Arbeitskraftabsicherung 2023 hervor. Dafür befragten die Kollegen insgesamt 453 Vermittlerinnen und Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche.
Allerdings war die Stimmung im Vertrieb auch schon mal besser. Denn die Umsatzerwartungen der Befragten sinken für nahezu alle Biometrieprodukte mit Blick auf die kommenden 1 bis 3 Jahre. Einzig in der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung rechnen die Vermittlerinnen und Vermittler mit einer ganz leichten Verbesserung der Umsätze.
Und welche Anbieter vermitteln die Befragten am liebsten? Hier konnte die alte Leipziger ihre Spitzenplatzierung bei der selbstständigen BU aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Dieses Kunststück gelang auch Canada Life in den Segmenten Dread Disease Multirisk sowie Grundfähigkeiten. Die Nürnberger sicherte sich erneut 2-mal den Silberrang, 1-mal für Dread Disease Multirisk und 1-mal im Segment Grundfähigkeiten. Die Allianz erzielte einen 2. Platz in der selbstständigen BU und Platz 3 in den Grundfähigkeiten. Ebenfalls über Bronze können sich Swiss Life bei der selbstständigen BU freuen, sowie Zurich im Segment Dread Disease Multirisk.
Das Schwerpunktthema.
An der Grenze von Hamburg und Schleswig-Holstein liegt Wittmoor. Das ist ein Moorgebiet von rund 240 Hektar Größe. Dort überreichte Peter Schmidt, Vorstand des Vereins Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft, kurz IKV, Mitte März einen Scheck für die Renaturierung des dortigen Moores. Denn die Erhaltung der Moore ist ein Herzensprojekt der Gründer des Vereins. Speichern Moore doch viel Kohlendioxid und tragen damit erheblich zum Umweltschutz bei. Wir sprachen mit dem Unternehmensberater über das Institut. Aktuelle und künftige Projekte und wie auch jede Vermittlerin und jeder Vermittler nachhaltiger agieren kann. Und das lohnt sich dann wiederum für das Maklerunternehmen. Aber hören Sie selbst.
Hallo Peter und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo Karin, freue mich auch. Grüß dich.
Für unser Schwerpunktthema Nachhaltigkeit in diesem Monat haben wir dich gerne eingeladen, weil du nämlich im vergangenen Jahr, ja zusammen mit einigen Mitstreitern, das sogenannte Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft, kurz IKV, gegründet hast, einen Verein. Was hat euch denn zu diesem Schritt bewogen damals?
Ja, ist also in dem Sinne jetzt nichts Fremdes für die Gründungsmitglieder gewesen, sondern jedes Gründungsmitglied hat einen eigenen und besonderen Bezug zur Natur und zur Umwelt. So ist das auch bei mir, dass also jetzt nichts, was aus dem tagespolitischen Kontext entstanden ist, sondern wir wollten frei von auch bestimmten ideologischen Dogmen, die ja zum Teil mit dem Thema verbunden sind, etwas tun für die Natur, für die Zukunft der Kinder und damit im Endeffekt auch für die Sicherung der Erde. Viele derer, die als Gründungsmitglieder dabei waren, ist das Thema Nachhaltigkeit sowieso im eigenen Geschäftsmodell schon länger dabei, auch bei mir, da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Das heißt also, etwas zu tun als Ziel, Angebote der Vermittler und Versicherer, etwas für Umwelt, soziale Projekte, Aus- und Weiterbildung zu tun, zu bündeln. Und dass jeder etwas für sich macht, aber viele eben nichts gemeinsam, das wollten wir miteinander eigentlich verändern. Und deshalb wurde also der IKV oder das Institut, wie du schon gesagt hast, für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft gegründet.
Jetzt hast du ja auch schon ein paar Ziele angesprochen. Umweltschutz, was für Kinder zu tun, soziale Projekte. Sind das die vorrangigen Ziele des Vereins oder gibt es da quasi noch ein übergeordnetes Ziel?
Nee, genau so ist es. Also kurz gesagt ist das Ziel des Vereins die Förderung von Klima- und Umweltschutz und vor allem des Naturschutzes, ganz im Sinne auch der Gesetze, die es gibt und der Bemühungen der EU und auch bei uns im Lande, diese zu bündeln. Und wir wollen versuchen, eben mit den Mitgliedern, vor allem aus der Branche Versicherungswirtschaft und Finanzdienstleistungen, eine Teilhabe an klimaschutzfördernden Projekten, Dienstleistungen und Unternehmen zusammenzuziehen. Und deshalb freuen wir uns natürlich, dass die Gründungsmitglieder des Vereins auch die gesamte Bandbreite der Branche widerspiegeln, also nicht nur Vertreter der Vermittler, sondern eben auch eine Reihe von Versicherern werden abgebildet. Man kann auch sagen, dass alles, was wir zurzeit so als ESG zusammenfassen, als diese drei Hauptbegriffe, die Ziele sind, die der Verein verfolgt.
Und welche Projekte habt ihr da konkret jetzt schon angestoßen oder auch schon umgesetzt?
Genau. Also nach der Gründung im vergangenen Jahr ging es ja erstmal darum, natürlich Förderbeiträge zu aktivieren. Man kann nichts unterstützen, wenn die Finanzen nicht da sind.
Klar.
Und so haben wir uns dann auch die Sachen rausgesucht, die vielleicht den größten Effekt haben und die einem übergreifenden Ziel folgen. Und da haben wir zunächst mal uns informiert, dass also der Schutz und die Wiederherstellung von Mooren ein wirksamer Beitrag sein können. Und zu der zweiten Sache, da komme ich dann später auch nochmal drauf. Und so haben wir eben in diesem Jahr im März an die Lucky-Schmidt-Stiftung, die sich dem Schutz und der Wiederherstellung von Mooren widmet, einen ersten Förderbeitrag ganz bei euch in der Nähe von Hamburg, am Wittmoor, übergeben können. Weil das war natürlich für uns auch sehr interessant, ne, dass 30% des erdgebundenen Kohlenstoffs der Erde in Mooren liegt. Ja, und ja, wenn man die im Endeffekt trockenlegt, das ist leider in Deutschland in der Vergangenheit mit einem anderen Kontext schon passiert, dann wird dieses CO2 freigesetzt. Ja, und das ist also wirklich eigentlich schon fast nicht zu glauben, welche Rolle diese Moore spielen, also in der CO2-Bindung. Ja, und ähnlich ist es im Prinzip auch mit dem, was unter Wasser stattfindet, in der Ostsee, in der Nordsee. Das sind die Seegraswiesen, ja, oder eben auch im Mittelmeer, wenn man also da zum Beispiel vor Mallorca unterwegs ist. Dann gibt es viele Stellen, wo es Schilder gibt, hier nicht ankern, weil eben die Seegraswiesen gestützt werden sollen. Also kurz und gut, Moore und eben auch Seegras speichern Kohlendioxid, verhindern auch die Freisetzung. Und deshalb haben wir eben gesagt, tun wir das, was viele Initiativen machen, uns mit Bäumchen pflanzen. Das machen wir nicht, sondern wir nehmen die Sachen, die deutlich größere Wirkungen haben. Ja, und das ist ganz interessant, sich auch mit diesen Zahlen einmal zu beschäftigen. Zum Beispiel das Helmholtz-Institut hat also festgestellt, dass Seegraswiesen 30 bis 50 Mal schneller CO2 speichern und binden als die Wälder an Land. Ja, und das ist natürlich absolut gigantisch.
Wahnsinn.
Und dementsprechend sammeln wir Fördermittel natürlich ein, um hier auch weiter aktiv werden zu können. Inzwischen konnten wir die Ammerländer Versicherung und die Itzehoer gewinnen oder auch die Agencio AG, die ja mit zu den Mitgründern gehört, die dann eben auch für ihre Produkte dann entsprechende Spenden dann in dem Verein zufügen.
Und du hast eben schon angesprochen, dass da auch noch einiges kommen soll. Welche Projekte sind denn gerade so in der Pipeline? Worauf, was kann man denn noch erwarten?
Genau, also wir wollen möglichst diese Fördermittel wollen wir langfristig Partnern zuführen. Also deshalb werden wir an der Sache mit den Mooren unbedingt dranbleiben. Wir haben uns hier jetzt eben aus verschiedenen Gründen erstmal so ein norddeutsches Moor rausgesucht. Das gibt es aber eben auch in Rhein-Westfalen, im Erzgebirge, in der Lausitz. Also quer durchs Land haben wir viele Moore, die auf Fördermittel warten. Und wir wollen den zweiten Schwerpunkt, diese Seegrasgeschichte, also auch deshalb verfolgen, weil sie sich für uns sehr gut eignet, dass man Kindern und Jugendlichen auch beibringen kann, eben dieses Gras nicht einfach rauszureißen und da irgendwelche Spielchen damit zu machen. Und deshalb ist das also eine sehr interessante Verbindung für uns, die Monforen und auch von Seegrasprojekten mit der Aus- und Weiterbildung im Endeffekt von jungen Leuten zu verbinden. Und das sind wir zurzeit gerade mit einem sehr schönen Projekt in der Nordseeregion in Verhandlungen. Bedeutet natürlich immer auch, wenn man so etwas machen will, dass man also vielleicht auch ein Buch fördern will, wo es um das Thema geht oder Weiterbildungsmaßnahmen. Dafür braucht man Geld. Ne? Und deshalb versuchen wir eben zurzeit neue Fördermitglieder zu gewinnen, um dann diese Projekte fördern zu können. Also Schwerpunkte, Moore, Seegras, das sind zurzeit die Sachen, mit denen wir uns vordergründig beschäftigen. Mhm.
Nun trägt es ja schon im Titel eures Institutsvereins Versicherungswirtschaft. Wie steht es denn deiner Meinung nach gerade um die Nachhaltigkeit der Branche?
Also ich denke mal, dass Vermittler und auch die Versicherer sehr viel tun können und manche machen das auch. Mhm. Ja, das heißt also zum Beispiel gerade in der Anlagepolitik von Lebensversicherern sind gewaltige Veränderungen ebenso zu sehen wie auch in der ökologischen Umgestaltung der Unternehmen selbst. Ja, da kann man sich fast von allen Großen die Nachhaltigkeitsberichte hernehmen, die ja jeweils mit den Jahresbilanzkonferenzen veröffentlicht werden. Es wird viel genannt. Bei den Vermittlern selber, glaube ich, haben wir noch den größten Nachholbedarf, da zum Teil also ablehnende Haltungen gibt und zum Teil auch nicht klar ist, was kann ich denn vor allem machen. Und da bin ich selber ja auch, der mit vielen Maklern in Beratungen unterwegs ist und sagt, geht einfach Step by Step den Weg zu einem möglichst ökologischen Makler- oder Vermittlerbüro. Ja, das heißt, das fängt an mit einer vollständigen Digitalisierung, dass man möglichst wenig Papier braucht, dass das Ziel papierloses Büro eine wichtige Sache ist. Bietet euren Kunden Online-Beratungen an, damit spart ihr euch selber Zeit und Kosten, um zum Kunden zu fahren. Und wir wissen es ja auch in den großen Städten, also eh da jemand vom Rande von Hamburg nach in die Innenstadt gefahren ist, das fordert Zeit, das fordert Geld. Also das sind Dinge, die ineinander greifen. Das ist für den Kunden gut und gleichzeitig für das Maklerbüro. Ja, und dann kann es natürlich weitergehen, bei wem sich das anbietet, vielleicht alternative Energiequellen zu nutzen. Ja, das kann entweder Ökostrom sein oder ich kenne eine ganze Reihe von Maklern, die in ihren eigenen Bürohäusern inzwischen Photovoltaikanlagen installiert haben. Gibt es ja auch einige namhafte Pools, die ihre Gebäude inzwischen mit einer Photovoltaikanlage versehen haben und ihren eigenen Strom produzieren. Ja. Und so kann es dann weitergehen. Und das sind vielleicht so die äußeren Erscheinungen, was kann da ein Vermittler tun? Und dann geht es in die Beratung selbst. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dem Kunden auch ökologisch nachhaltigere Produkte anzubieten, dann sollte man das einfach machen. Mhm. Ja, viele Versicherer haben wir ja am Markt, die richtig grüne Produkte anbieten. Dafür sind natürlich die Kriterien noch nicht ganz so ausgefeilt, dass man das von außen sieht. Was kann das Produkt auch für einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz bieten? Aber es gibt es. Ja, da haben wir im Bereich der Lebensversicherungen, viele Anbieter, die mit grünen Produkten unterwegs sind. Bei den privaten Versicherungsprodukten, bei Gewerbe sieht es noch nicht ganz so gut aus. Zumindest ist das mein Eindruck, den ich vom Markt bekomme. Mhm. Naja, und wenn man diese einzelnen Schritte gegangen ist, dann kann man sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, ob man sein Vermittlerbüro auch für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit zertifizieren lässt. Da gibt es eine ganze Reihe von Angeboten am Markt und so kann man Step by Step im Endeffekt sich in diese Richtung entwickeln. Nach meiner Einschätzung nehmen vor allem die jüngeren Maklerkollegen, Vermittlerkollegen diese Sache wirklich ernst. Versuchung, hier auch entsprechende Schritte zu gehen, auch in den Kapitalanlagen, ja, also Produkte zu vermitteln, die einen Beitrag leisten zum Schutz oder zur Wiederherstellung auch einer gesunden Umwelt. Und bei den älteren Kollegen, ja, da kommt es eben so ein bisschen drauf an, was ich nicht kenne. Das ist erstmal für mich fremd, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Auf jeden Fall für die Kollegen, die sich das uns gemeinsam hier auch anhören, kann ich sagen, dass ein umweltfreundliches, ein nachhaltig gestaltetes Büro und eine entsprechende Beratung auch wertsteigernd ist. Ja, wenn man mal das Unternehmen verkaufen will oder verkaufen muss, dann sind diese Kriterien eindeutig Wertfaktoren, die also auch dazu beitragen, das Unternehmen zu einem günstigeren Preis, zu einem besseren Preis verkaufen zu können.
Also super Tipps und man tut nicht nur was für den Umweltschutz, sondern auch gleichzeitig noch was für den eigenen Unternehmenswert. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation und einfach nur ein Plädoyer dann eben auch dafür, sich dann doch mal damit zu befassen, auch wenn man vielleicht es noch nicht gewagt hat. Man kann immer irgendwas tun, und wenn es auch nur die kleinen Schritte sind. Ne? Genau.
Richtig. Ich hänge immer an das Win-Win sogar noch eins ran.
Ja,
der Kunde
okay.
hat was davon, der Makler hat was davon und das Klima hat was davon. Also dreimal Win, bisschen ungewöhnlich, aber ich denke mal, passt an der Stelle. Ne?
Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Gespräch, lieber Peter. Ich verlinke mal die Webseite eures Instituts in den Shownotes. Dann kann sich das jeder auch mal anschauen in Ruhe und gucken, was sie da so macht. Und ja, keep up the good work, wie man so schön sagt.
Genau so, alles klar. Also dann vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt: Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue, verkürzte Woche.